Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Willkommen zur Folge 58. Heute ist Vanessa Engelstädter bei mir. Sie sagt, das Zusammenleben mit deinem Hund ist viel mehr als ein Training. Es ist ein Austausch von Gefühlen, Denkweisen und Erwartungshaltungen. In diese Kommunikation fließt dein Menschsein stets mit ein. Und hier liegt dann auch der Schlüssel zur Veränderung. Um genau diese Gefühle, Denkweisen und Erwartungshaltungen soll es heute hier in dieser Folge gehen. Daher hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Vanessa Engelstädter. Hi Vanessa.
Hallo Jan.
Ich freue mich total, dass du heute hier bist.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Ey, von Herzen gern. Vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit, falls ich das später vergesse und für all das, was du uns hier heute schenkst.
Ich sag schon mal gerne. Mal gucken, was am Ende rauskommt. Ich sag schon mal gerne.
Sehr cool. Du hast zwei Bücher geschrieben. Mhm. Ein Buch heißt Resilienz bei Hunden. Den Titel finde ich schon stark. Was ich richtig stark finde, ist so ein kleiner Aufkleber, der da drauf ist. Ich weiß nicht, ob der von dir oder vom Kosmos kommt. Da steht drauf, Hunde stark machen.
Ja. Das kommt vom Kosmos Verlag, genau. Aber darum geht es ja in dem Buch. Richtig, ja.
Gut, wann sind Hunde deiner Meinung nach stark?
Stark sind Hunde, wenn sie eigene, gute Entscheidungen treffen im Umgang mit Konflikten, Stress und Reizen. Ja, das können wir so als Satz stehen lassen, würde ich sagen.
Und jetzt sind wir schon richtig tief drin in einem meiner Herzensthemen, eigene Entscheidung treffen.
Hm. Ja.
Das heißt, du sagst, Hunde dürfen im Jahr 2024 eigene Entscheidungen treffen?
Auf jeden Fall im Rahmen, weil es darum natürlich auch geht, dass die Hunde Entscheidungen treffen, wo sie andere Mitmenschen oder andere Hunde, andere Lebewesen nicht in irgendeiner Form negativ beeinträchtigen, beeinflussen. Das heißt also deswegen auch angemessene Entscheidungen, die jetzt dazu dienen, ja, entweder Stress zu bewältigen oder auch eine gute Strategie zu fahren, wie ich mit irgendwelchen Konflikten umgehe, aber ohne, dass andere Menschen, andere Lebewesen darunter leiden müssen. Ja, also da dürfen auf jeden Fall eigene Entscheidungen getroffen werden und sollten auch.
Wild, ich habe es hier schon zwei, dreimal gesagt, so, wir haben ein Credo hier bei uns auf dem Hof und das ist, du darfst alles machen, was keinem anderen schadet. Aber was dem anderen schadet, entscheidest nicht du, sondern der andere.
Ganz genau, ja. Absolut. Und da gibt es ja in unserer Gesellschaft viele Werte, Normen, Regeln. Ich muss auch natürlich sagen, dass wir in Deutschland da schon ein bisschen krasser aufgestellt sind als in anderen Ländern. Das heißt, hier ist der Rahmen und das Konstrukt etwas enger. Letztendlich aber, Hunde sind extrem anpassungsfähige Tiere. Das muss man wirklich, also ich kenne, ne? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich kenne kein anderes Tier, was so extrem anpassungsfähig ist wie der Hund. Und Hunde können sich auch diesen Regeln anpassen. Das heißt, wir müssen zum einen dafür sorgen, dass der Hund den Rahmen und die Regeln versteht, dass der Hund weiß, worum es hier geht in dieser Gesellschaft. Und dann aber zeitgleich auch dafür sorgen, dass trotzdem die Selbstwirksamkeit, die eigenen Entscheidungen nicht untergehen. Also, dass er trotzdem seine Bedürfnisse in einer gewissen Form nennen kann oder wir sie auch erkennen. Jeder Hund ist ja so anders aufgestellt in seiner Persönlichkeit, dass er natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und zwar läuft alles unter der Überschrift Anpassung, aber letztendlich auch wieder auf der persönlichen Ebene treff eigene Entscheidungen und ich nehme dich auch so an, wie du bist in deiner Persönlichkeit, ja.
Neulich hat hier jemand gesagt, mit dem ich aufnehmen durfte, Jan, immer dann, wenn die Hunde irgendetwas tun müssen, damit es unserem Ego besser geht oder damit wir uns zeigen können, dann wird es für die Hunde ganz, ganz schwierig.
Ja, also nicht für alle Hunde, aber durchaus Hunde, die ein bisschen stärker im Persönlichkeitsbereich aufgestellt sind. Es gibt ja da auch starke Charaktere und starke Persönlichkeiten mit ein bisschen mehr Meinung. Es gibt ein paar Hundetypen. Ich spreche ja immer von Hundetypen, weil so ein Golden Retriever-Typ, also du kannst einen Golden Retriever haben, der ein Schäferhund-Typ ist. Wird sich immer sagen, jeder Goldie ist gleich oder jeder Schäferhund ist gleich. Aber so ein klassischer Golden Retriever-Typ ist halt in der Anpassung sehr groß, sehr gut aufgestellt. Da kann es sein, dass es gar nicht so viel mit dem macht, wenn der Mensch seine egoistischen Bedürfnisse erfüllen möchte. Wobei ich jetzt mal fast unterstelle, dass das fast alle Menschen machen. Also es geht immer, Hundehaltung ist zum großen Teil auch eine ganz egoistische Bedürfniserfüllung des Menschen. Was aber nicht immer bedeutet, dass es dem Hund schaden würde. Manchmal schadet es dem Hund, manchmal nicht. Aber es gibt halt da auch Hunde, die sind wesentlich angepasster. Und dann gibt es Hunde, die dann wirklich auch rebellieren und sagen, nein, habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Und dann muss man mal schauen, was diese Konflikte und dieses Thema auch mit dem Menschen macht. Ja, ist er dann, geht er in die Selbstreflexion und sagt, vielleicht muss ich den Hund nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Oder sagt der Mensch, Hund ist kaputt und wie kriegen wir den Hund wieder hin, dass er funktioniert?
Ja. Das ist ja eine mega spannende Definition eines Problems. Wenn wir Problem definieren als, der Hund hat da einfach nur eine andere Meinung.
Ja, eine andere Sicht auf die Sache vielleicht auch, genau. Ich finde, das ist immer ein spannender Blickwinkel, egal ob wir mit Menschen kommunizieren oder mit Hunden, sich mal kurz reinversetzen in das gegenüberstehende Lebewesen. Das ist schon, finde ich, fast ein friedensstiftender Prozess. Also wenn du einfach mal sagst, wer steht da denn jetzt vor mir und wie ist auch der Blickwinkel des Hundes? Sicherlich ist ganz viel eigene Interpretation. Also ich will jetzt auch nicht sagen, nur weil wir jetzt einen anderen Blickwinkel einnehmen, dass das der richtige wäre. Das heißt, da müssen wir auch mit ein bisschen Wissen und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl rangehen. Aber wenn wir das schaffen und wenn wir darin immer geübter werden, weil wir anfangen, andere Blickwinkel einzunehmen, dann werden wir darin besser und es fällt uns immer leichter, den Menschen, den Hund zu verstehen. Und Verständnis ist so und so immer der Schlüssel im Miteinander. Das heißt also auch, ich kann mit meinem Hund viel besser kommunizieren. Er zeigt sich orientierter, zugewandter, wenn ich ihn verstehe. Allein das ist ein Punkt und das hat gar nichts mit Training zu tun. Das ist erstmal nur Kommunikation, ja? So, das Wunderwerk.
Glaubst du, wir vermeiden es bewusst oder unbewusst total oft, genau diesen Blickwinkel einzunehmen, weil wir uns dann ja über die Antwort eventuell etwas eingestehen müssten?
Ja, das ist wie ein unverstellter Blick in den Spiegel. Also ja, das kann manchmal auch richtig wehtun. Und es kann manchmal auch dazu führen, dass man sich selber anfängt zu hinterfragen. Zweifel kommen auf, man verlässt seine Komfortzone damit. Und dann gibt es ganz viele kleine Dämonen im Kopf, die sagen, mach das auf keinen Fall. Ja, das ist anstrengend, ängstlich, unsicheres Gewässer. Aber letztendlich liegt genau darin das Wachstum und die Entwicklung. Also nicht zum besseren Menschen hin, aber einfach zu einem Menschen, der besser mit anderen Menschen und Hunden umgehen kann. Also, und auch da gibt es kein Perfekt und immer richtig. Da dürfen ganz viele Fehler passieren, da dürfen Schwächen der Menschen liegen. Ja, jeder Mensch hat Schwächen, genauso wie jeder Hund. Und das darf alles passieren. Aber letztendlich, wenn ich schaffe, da drin gut zu werden, dann ja, kann ich einfach auch besser mit Themen umgehen, mit Stress, mit Konflikten, mit allem, was so auf uns nun mal im Alltag einprasselt.
Lerne ich in dem Umgang mit Hunden einen besseren Umgang mit Menschen oder lerne ich in dem Umgang mit Menschen einen besseren Umgang mit Hunden oder zahlt alles auf dasselbe Konto ein?
Wow, ist schon fast philosophisch, ja. ich würde sagen, es zahlt alles auf dasselbe Konto ein. Also ja doch, weil letztendlich ist das große Themenfeld ja dieses Verstehen, Verständnis zeigen, Kommunikation. Und das macht bei keinem Halt. Also wenn ich mit Menschen lerne, gut zu kommunizieren, sie zu verstehen, mich aber auch selber in meinen Bedürfnissen, das ist übrigens genauso ein großes Thema wie andere Menschen, also auch ich muss mich ja annehmen und verstehen und meine Themen verstehen. Wenn ich mich verstehe und den anderen Menschen verstehe und dadurch die Kommunikation besser gestalten kann, natürlich kommt es auch dem Hund zugute. Also das ist der ähnliche Prozess und die Hunde schließen sich uns ja an und wir haben uns den Hund ja auch ausgesucht, weil wir uns im sozialen Konstrukt sehr ähnlich sind. Also ich kann das jetzt, es ist im Prinzip Hund und Mensch, es sind ähnliche Themen, die da ablaufen.
Das finde ich richtig spannend. Wie kommt man auf die Idee, ein Buch über Resilienz bei Hunden zu schreiben?
Also das Thema Resilienz hat mich irgendwann etwas gepackt. Ich habe viele Weiterbildungen, Ausbildungen als Hundetrainer gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, okay, eigentlich sind wir gar keine Hundetrainer, wir sind eigentlich Menschentrainer. Und da kam es dann auch immer mehr zu dem Thema, warum können manche Hunde und manche Menschen denn besser mit Konflikten umgehen? Und dann habe ich so das alles ein bisschen hinterfragt und habe gesehen, ja, es ist das Thema Resilienz. Dann habe ich mich mit dem Thema weiter beschäftigt und habe viele, viele Studien zum Thema Mensch gelesen. Und dann habe ich gedacht, wo ist denn eigentlich jetzt der Hund bei der Thematik? Weil es gibt genauso super resiliente Hunde. Und dann habe ich auch mit vielen Auslandshunden gearbeitet, wo ich festgestellt habe, ja, die haben zum Teil echt Schlimmes erlebt, aber die haben immer noch sehr viele eigene gute Strategien. Und wieso, trotz der Erlebnisse, sind die so cool und können mit Konflikten so gut umgehen? Während der eine Hund hier in Deutschland geboren, netter Hund, guter Züchter, beim ersten kleinen Hundebiss in sich zusammenfällt und ab jetzt panisch bei allen Hunden wird. Und ja, da war auch wieder das Thema Resilienz. Und dann war reine Neugierde, was können wir zum Thema Hund daraus ziehen? Das heißt, ich habe mir erstmal diese ganze Menschengeschichte angeschaut und habe dann geschaut, was kann ich übertragen, wo gibt es Studien dazu. Natürlich auch meine Praxiserfahrung als Mensch-Hund-Trainer ist damit eingeflossen. Und ja, zum Schlusspunkt habe ich dann gesagt, Resilienz bei Hunden ist ein großes Thema. Und so kam es dann erst mit Dozententätigkeiten, Fachartikel, nach und nach dazu, dass dann halt verschiedene Buchverlage auf mich aufmerksam geworden sind. Und dann angefragt haben. Und dann kam die Idee des Buches. So, und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das mal umzusetzen in einem Buch, ja.
Also quasi ein Experte für das Thema aus dem Interesse an dem Thema heraus geworden.
Ja, ja. Ich glaube fast, dass jeder gute Experte auf dieser Welt, es fing immer an mit Neugierde und Interesse. So, und weil das ist, wenn du brennst für eine Thematik, dann willst du dich damit auch auseinandersetzen. Und dann magst du auch diese ganzen Blickwinkel einnehmen. Also gar nicht diese Blase, das ist jetzt das eine und das Ultimative. Wenn du wirklich für etwas brennst, wirst du anfangen auch zu hinterfragen. Die Sachen, die du liest und je mehr du in diese Thematik einsteigst, desto neugieriger wirst du bis hin zum Expertentum, wenn man dranbleibt. Ja, also ja, denke ich schon. Jeder Experte ist da, glaube ich, Interesse und Neugierde ganz gut aufgestellt in dem Bereich.
Würdest du sagen, das ist eine Kompetenz oder was genau ist es, wenn der Hund oder auch der Mensch das dann so gut kann? Ist das gelernt? Bringt man das von sich aus mit? Woher kommt das?
Meinst du Resilienz oder Interesse und Neugierde?
Ja. Nee,
Resilienz ist letztendlich so eine Art, könntest du sagen, so eine Meta-Ebene. Die steht so und so über allen Themen drüber. Und Resilienz ist zum einen viel genetisch auch vorprogrammiert. Das heißt, wenn wir jetzt bei den Hunden bleiben, gibt es zum Beispiel, ich nehme wieder den Auslandshund, der sich noch natürlich vermischen durfte. Das heißt, da hat der stärkste und angepassteste sich seine Gene weitertragen dürfen, weil alle, die nicht angepasst sind, die sich also jetzt den Situationen nicht anpassen können, die gehen ja unter. Die würden auf der Straße nicht überleben. Das heißt also, wir haben da schon Hunde mit mehreren Strategien gut durchmischt. Und dann kommen da Welpen raus, die schon genetisch so einen gewissen Vorteil haben, sich anpassen zu können an neue Begebenheiten. Das heißt, es ist Genetik. Dann sind es die Lernerfahrungen. Und es ist bei Menschen genau ähnlich. Das sind dann Lernerfahrungen, wie weit durfte der Hund oder der Mensch selbstwirksame Entscheidungen treffen? Durfte ich irgendwann mal meine eigenen Strategien entwickeln zum Thema Stress und Konflikte, ohne dass alles vorgegeben wurde? Sicherlich braucht ein Welpe noch ein bisschen mehr die Hundemama und wir Menschenbabys brauchen auch die Mama oder Eltern oder Erziehungsberechtigte, die uns da einfach unterstützen zum Anfang. Also es geht auch zum Anfang viel über Co-Regulation, einen Ansprechpartner haben. Aber ganz wichtig, das kann auch schon zum Beispiel beim Welpen passieren, wenn man den ein bisschen weiter von der, als Züchter, Züchterin, bisschen weiter von der Zitze der Mutter weglegt, so dass der kleine Welpe da erstmal hinrobben muss. Das heißt, auch hier hätten wir schon einen mini kleinen Konflikt, wo nicht sofort das Bedürfnis erfüllt wird. Der Hund hat ein Bedürfnis, möchte hinkommen. Und er arbeitet sich jetzt diese paar Zentimeter von alleine, robbt er sich daran und hat natürlich Hunger und kann auch ein bisschen weinen auf dem Weg dahin. Aber hat tatsächlich seinen ersten kleine selbstwirksame Erfahrung gemacht. Und das kann man ausweiten. Ob bei Hunden, bei Menschen, bei Kindern, durfte ich das also erleben? Durfte ich diese Selbstwirksamkeit in den ersten Lebensmonaten, Lebensjahren erleben? Gehe ich mit mehr Strategien in mein weiteres Leben hinein? Und ein Leben steckt immer voller Stress und Konflikte. Es gibt keine völlig reizarme Umgebung. Das heißt also, Resilienz ist zum großen Teil Genetik, ganz viel Lernerfahrung. Aber, und jetzt kommt das Spannende, kann immer und immer wieder auch aufgebaut werden. Das heißt, selbst bei Hunden und Menschen, die nicht die passende Kindheit hatten oder ja, die einfach nicht die passenden Erfahrungen sammeln durften, du kannst es trotzdem erlernen. Es ist jederzeit möglich, dass du in die Selbstwirksamkeit gehst. Nur der Weg kann manchmal wesentlich schwieriger sein, holpriger und mit mehr Hindernissen ein entgegenkommen. Aber lernen und resilient werden kann jeder. Ja.
Crazy. Ich glaube, dass das Problem sehr, sehr groß ist, dass wir Hunde haben in der heutigen Zeit, die da ein sehr großes Defizit haben, benennen wir es mal so, und wir sehr aktiv eigentlich im großen Maße daran arbeiten müssten, um das Defizit zu beheben. Oder wie siehst du das?
Ja. Ja. Ja, es ist so Arbeit, daran arbeiten, das hört sich tatsächlich manchmal so schwierig an. Ich muss ja sagen, dass Resilienz ein ganz normales Wunder ist. Das eigentlich steckt ja das alles in uns. Und eigentlich so Arbeit hört sich, weißt du, wie ich das vorhin mit den Stärken gesagt habe? Stärken sind etwas, was uns leicht fällt. Und im Prinzip könnte uns das leicht fallen. Es ist gar nicht so krass viel Arbeit. Nur ich glaube, dass wir es mit der Zeit ein Stück weit verlernt haben, so natürlich mit Themen umzugehen. Also auch wenn früher nicht alles besser war, definitiv nicht. Früher fehlt es oft an Verständnis, auch für Andersartigkeiten. Muss ich trotzdem sagen, dass zum Beispiel so eine Themen, dass ein Hofhund beißt und einen Hof verteidigt, das hat früher nicht zwangsläufig zu, oh mein Gott, wir müssen ihn einschläfern, jemand kam auf unseren Hof und wurde gebissen. Ja, so, also ich finde schon, dass es da früher ein bisschen mehr, dieses natürliche Hundeverhalten einfach auch mehr Platz hatte. Das heißt, dieses normale, natürliche, das ist mit der Zeit immer mehr verloren gegangen. Und jetzt gerade aktuell ein Megathema finde ich auch Social Media, die bunten Bilder, die uns da entgegenkommen und eine Welt suggerieren, wie sie eigentlich real gar nicht ist. Und das ist so traurig für die Hunde und zum Teil auch für die Menschen, die sich ja selber unter Stress setzen mit diesen Bildern. Also ja, nee, da muss ich wirklich sagen, eigentlich ist es nicht wirklich Arbeit. Eigentlich steckt ganz vieles in uns drin. Wir sind auch schon lang genug auf diesem Planeten und die Hunde begleiten uns auch schon seit 30.000 Jahren. Also eigentlich ist alles relativ natürlich, nur wir fangen an, es sehr kompliziert zu machen.
Das gefällt mir richtig gut. Das heißt, wir müssen einfach und einfach in Anführungsstrichen einfach nur aufhören, es kompliziert zu machen?
Ja, wenn es das einfach aufhören soll. Also ich glaube, ein erster guter Schritt ist tatsächlich mal ein bisschen in die Selbstreflexion zu gehen. Für jeden Einzelnen mit dem Wissen dahinter, dass selbst unsere Selbstreflexion natürlich geprägt ist von einer fehlerhaften Interpretation. Also wir leben ja in unserem Leben so und für uns ist das alles ganz normal. Aber wenn wir erstmal anfangen, so ein bisschen zu hinterfragen und so ein bisschen mal hinter den Vorhang zu schauen, beim Hundeverhalten oder auch bei uns, warum triggert mich das denn so? Also ich hatte gestern auch einen Fall bei mir im Hundetraining, wo es darum geht, eigentlich ein gut aufgestellter Mensch, der auch echt fähig ist mit seinem Hund. Super Umgang, alles schick. Und aber sobald es draußen an der Leine der Hund irgendwas zeigt, was jetzt nicht so gewünscht ist, ja, also kommt ein anderer Hund entgegen und der Hund geht in die Leine, junger Schäferhund mit einer Menge Energie, reine Frustaggression. Also der ist super verträglich mit Hunden. Es ist halt einfach, jetzt hänge ich an der Leine. Wie doof ist das denn? Und der Mensch dann in dem Moment seine kompletten Kompetenzen, die er vorher gezeigt hat, verliert, weil jetzt triggert es so stark, was andere jetzt in dem Moment denken. Ja, und das macht so viel mit diesem Menschen, dass er in dem Moment eigentlich mehr oder minder hilflos an der Leine steht und auch Wut empfindet oder auch sich aufregt über den Hund. Das heißt, viele Emotionen kommen dann ins Spiel und dann fängt man auch an, ungerecht zu werden. Ja, dem Hund gegenüber oder auch sich selbst gegenüber. Man wertet sich ab und so weiter. Und das ist, gestern war so ein Extrembeispiel von einem Menschen, der extrem viele Führkompetenzen hat und dann aber in dem Moment alles verliert, weil diese Blicke von anderen Menschen, und das ist ja auch nur unsere Interpretation, wir interpretieren ja in die Blicke was rein, so viel mit dem Menschen macht, dass der dann in dem Moment, ja, seine Kompetenzen verliert. Und deswegen sage ich, eigentlich steckt es, also da ist ja auch was vorhanden, nur leider im Außen dann verloren gegangen. Und das ist nicht die Arbeit, jetzt lernen wir mal eine tolle Leinenführigkeitstechnik oder jetzt machen wir mal dies, jetzt machen wir mal das. Jetzt geht es darum zu sagen, hey, was ist mit deinen Kompetenzen los? Wo sind deine Themen? Das heißt, wir sind voll drin in der Selbstreflexion, wo es darum geht, den Menschen besser aufzustellen.
Ich versuche dich mit in meinen Gedanken zu nehmen, den ich gerade habe. Wenn ich das umdrehe, was du gerade gesagt hast, könnte das eine Erklärung für dieses sehr, sehr übertriebene Training an der einen oder anderen Stelle sein, damit einfach gar nichts mehr passiert, damit auf gar keinen Fall ein Moment kommt, in dem es um das Thema hinter dem Thema geht.
Ja, das ist wie,
weißt du, was ich meine?
Kontrolle behalten. Unbedingt die Kontrolle behalten. Ja.
Ich könnte jetzt 100 Stunden daran arbeiten, dass der nicht mehr in die Leine geht, damit ich keine Sekunde daran arbeiten muss, warum mich das dann irgendwie ein bisschen antatscht, wenn ich glaube, dass der von außen denkt, dass mein Hund nicht gut erzogen ist oder was auch immer da dann in dem Kopf drin ist.
Ja, da ist wieder dieser unverstellte Blick in den Spiegel. Nicht jeder schaut gerne in den Spiegel. Ja, und das ist, wenn ich jetzt in so einen Vergrößerungsspiegel schaue, ja, ich bin jetzt 47 Jahre alt und ich schaue da mal so richtig mit Beleuchtung rein. Verdammt, was ist passiert? So, es ist auch nicht schön, diesen Blick immer zu haben. Ja, aber es ist auch ein Stück weit die Realität. Das heißt, damit muss ich jetzt auch ein Stück weit leben. Und
aber wie hat mein bester Freund neulich gesagt, so ein kleines Teelicht mit viel Abstand. Das reicht ja manchmal auch als Beleuchtungsquelle.
Super, super. Also manchmal brauche ich auch das. Ja, dann stelle ich mir halt ein paar Teelichter auf und denke, ja, so vom Weiten, ey, siehst doch gut aus, hast dich gut gehalten. Darf auch sein, soll auch sein. Wir dürfen uns auch nicht selber dauernd abwerten. Aber wenn ich mich wirklich mal mit mir auseinandersetzen möchte, weil ich hier gerade einen Hund habe, der mich schön spiegelt oder der mir mal ein paar Themen auch aufzeigt und ich dieses Gefühl habe, ich will hier weiterkommen, dann nehme ich doch den Vergrößerungsspiegel und schau mal hinein, auch wenn mir der Anblick nicht gefällt und auch wenn er mich vielleicht mal kurz entsetzt. Aber das zeigt mir auch die Themen auf, wie sie gerade aussehen. Und daran kann ich ja wieder arbeiten. Und dann kann ich schauen, woran liegt es denn? Ja, und ja, schwieriger Weg, aber für mich immer wieder der Weg zur Lösung. Also
Wie häufig erlebst du, dass wenn du das dann so thematisierst, dass dein Gegenüber feststellt, wow, stimmt, ey, ist gar nicht nur in der Hundebegegnung so, ist auch da so und da so. Scheint immer dasselbe Problem zu sein.
Also, es kommt immer darauf an, wie ich die Menschen abhole. Und das macht auch einen guten Coach aus. Also, ich kann nicht immer, also es gibt Menschen, da kannst du direkt mit dem Zaunfall kommen und denen es vor den Kopf hauen. Und dann gibt es Menschen, die müssen das Wort durch die Blume gesprochen haben. Und das ist ein Einfühlvermögen letztendlich. Ich muss sagen, ich habe wirklich viele Schwächen. Also ich bin chaotisch und planlos oft und manchmal Feuer und Flamme und verlaufe mich dann in irgendwelchen Themen. Aber eins kann ich. Ich kann tatsächlich ganz gut Menschen abholen. Also Wenn ich da Themen erkenne, würde ich sagen, dass ich rund zu 90-95% den Menschen tatsächlich erreiche. Und es geht überhaupt nicht darum, den Blickwinkel aufzuzwingen oder meine Sicht der Dinge aufzuzwingen. Es geht viel eher darum, dass ich einmal einen Blick hinter den Vorhang nehme und sage, komm mal mit, wir schauen mal gemeinsam hinter den Vorhang. Und das bedeutet nicht, dass ich bewerte oder sage, oh, da bist du aber schlecht drin, oh, da musst du dich anders ausstellen. Sondern Folgendes ist mir aufgefallen. Und mit diesem Verständnis und Wohlwollen dahinter, gemeinsam hinter den Vorhang zu schauen, holt man eigentlich die meisten Menschen ab. Ja, die dürfen sich nicht gezwungen oder erzwungen fühlen oder so, jetzt guck mal hier in den Spiegel, hier ist der Vergrößerungsspiegel und jetzt machen wir mal Licht an. Es gibt Menschen, die das brauchen, aber ich würde mal sagen, so in der Tendenz nicht so viele. Viele brauchen dann doch ein bisschen sanfteres Händchen, weil es tut ja auch weh. Es tut weh, seine Themen zu sehen. Also auch da muss ich wieder als Coach Verständnis für haben. Und manchmal sage ich auch, komm, lass es einfach mal wirken. Jetzt machen wir mal was Lockeres. Irgendwas, wo wir dann sehen, dass der Hund Spaß dran hat. Oder wir setzen jetzt mal den Fokus kurz auf eine Stärke vom Hund. Ja, damit der Mensch, wenn ich so merke, sehr sensible Menschen, die ganz schnell zweifeln, ganz dolle. Ja, komm, lass uns mal was Lockeres machen, was Schönes. Guck mal, was dein Hund alles kann. Und hey, guck mal auf, was du jetzt gerade kannst. Super. Aber zum Abschluss kann ich auch durchaus sagen, und jetzt geh mit dem Thema, was du bei dir entdeckt hast, noch einmal nach Hause und überleg mal, ja, und schau mal, was es da mit dir macht. Und ja, also es ist immer sehr individuell, aber ich würde schon sagen, dass die meisten Menschen, dass ich die tatsächlich schaffe abzuholen, einfach mit ins Boot zu holen, ohne dass ich denen jetzt meine Blickwinkel oder meine Idee mit aufzwingen muss.
Wie viel Prozent, wenn man das so überhaupt in Prozent angeben kann, ist dann, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, klassisches Hundetraining? Und wie viel Prozent ist dieser Blick hinter den Vorhang und dann hat sich das in Anführungsstrichen Problem mit dem Hund schon erledigt?
Oh, das ist eine gute, gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Okay, also wenn ich jetzt mal so das, meine vergangenen Termine durchgehe, gestern gab es noch einen anderen Termin, da haben wir mal klassisches Hundetraining gemacht. Weil die Leute waren ganz gut aufgestellt, muss ich echt sagen. Also tatsächlich so, ne, Pferdebesitzer, wo du schon immer weißt, okay, ne, so, großen Hof. Also er hat einen ganz guten Zugang auch zu ihren Kompetenzen, aber haben mit dem Hund zum Beispiel keine Leinführigkeit gemacht. Und der Hund zog an der Leine und ist schon ein Jahr bei denen gewesen. Und ich habe gesagt, wie habt ihr das denn aufgebaut? Ja, wie aufgebaut? Also es waren so intuitive Menschen, so, ne, so. Und dann habe ich gesagt, ach, und hier lass uns mal und dann wie ein Welpe behandeln, lass uns mal so ganz klassisch mit positiver Verstärkung und klaren Themen das Thema Leinführigkeit aufbauen. Also da war es dann tatsächlich ganz viel klassisches Hundetraining und der Hund super, auch wieder so ein resilienter Hund aus dem Ausland kommend. Wow, anpassungsfähig, ja, der hat sofort umgeschaltet und das war ein echter Jagdhund aus Ungarn. Sehr jagdambitioniert, hoch motiviert, also draußen das an der Leine ziehen, da lag einfach die Ursache in einem völlig freigeschaltete Motivation des Jagens. Der ließ sich super ansprechen, toller Hund, dem Menschen sehr zugetan, aber draußen Jagdmodus, absolut on fire, ein richtig geiler Gebrauchshund. Ja, und da war es dann, dass wir erstmal reizarm wirklich ganz klassisch aufgebaut haben. Wo musst du überhaupt gehen? Ja, und was will der Mensch von dir? Und das hat super gut geklappt, weil der Hund, man hat richtig so, ich nehme das ja mal gerne auf Video auf, weil danach zeige ich das den Menschen, um auch noch mal so ein bisschen Thema Selbstreflexion, sich das anzuschauen. Und man hat richtig im Hund gesehen, so, ach so, das soll ich machen, ja, warum hast du es nicht gleich gesagt? Ne? Weil die Menschen hatten natürlich schon so ein paar Strategien, die sind dann mal stehen geblieben, haben gewartet, dass der Hund wieder zurückkommt. Aber der Hund hat diese Strategie nicht verstanden. Der hat nicht verstanden, was Leinenführigkeit aus Sicht des Menschen bedeutet. Das ist ja eigentlich ein total unnatürliches Verhalten für einen Hund. Ja, warum soll ich in meiner Jagdleidenschaft anständig neben dem Menschen gehen an einer Leine? So ein Blödsinn. Das heißt, das muss man dem Hund dann halt erstmal passend erklären. Ne? Und da geht auch vieles über Verbindlichkeit und so weiter. Und ja, das war klassisches Hundetraining. Also ich würde niemals sagen 50-50. Ich würde sagen, oh, es ist einfach individuell. Ehrlich gesagt kann ich es dir gar nicht sagen. Ich hatte gestern einen Fall, wo es exakt nur der Mensch war. Dann hatte ich gestern auch einen Fall, wo es Hundetraining war. ich glaube, so ist es mal so und so. Es gibt auch mal eine Woche, wo ich das Gefühl habe, ich bearbeite jetzt hier nur den Menschen. Und dann gibt es auch mal eine Woche, wo ich das Gefühl habe, ach, das war jetzt mal wirklich so ganz so eine Hundetrainerwoche, ne? So mit ganz klassischen Themen. Wie rufe ich überhaupt zurück? Was sind Belohnungen? Ja, ich bin ja sehr großer Fan von sozialen Belohnungen. Was muss ich machen, damit der Hund sich freut? Wobei es da auch immer die Unterschiede gibt. Es gibt einfach auch Menschen, die können sich nicht freuen. Und das kann ich auch nicht erzwingen. Es gibt auch viele neurodiverse Menschen, die ein Thema damit haben, Gefühle passend einzusortieren und zu zeigen. Das heißt, auch da muss ich immer wieder mal schauen, was ist überhaupt möglich. Kann auch von meinen Konstrukten der sozialen Kommunikation mal ein bisschen abgehen, zur Seite gehen, weil es einfach nicht passt. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, Mensch und Hund. Mal Hundetraining, mal Menschentraining.
Zeigt noch mal mehr, dass Hundetrainer in der heutigen Zeit so viel mehr können sollten als rein, in Anführungsstrichen, Hundetraining.
Ja und nein. Weil jeder Mensch, der jetzt sagt, ich habe eine Leidenschaft für diesen Job, für dieses Tätigkeitsfeld, kann ja für sich entscheiden. Ich kann ja durchaus, ich habe ja auch in meinem Trainerstab, ich habe ja 11 Mitarbeiter, Menschen, die sagen, oh nee, Vanessa, das ist nicht meine Stärke. Und ich suche auch immer bei meinen Mitarbeitern, so wie ich es jedem raten würde, such nach deiner Stärke, such nach das, nach dem, was dir leicht fällt, was dir leicht von der Hand geht. Das ist deine Stärke und das ist auch deine Kompetenz. Du kannst dir ganz viel Wissen aneignen und ich muss mich auch durch super viele Themen manchmal richtig schwer durcharbeiten. Ich hatte gerade die blöde Idee, einen Motorradführerschein zu machen. ist keine Stärke von mir. Nein, keine Kompetenz. Ich arbeite mich da voll hart durch, dass ich irgendwann auf einer fetten Maschine sitzen kann. Muss gegen meine Ängste und sonst was arbeiten. Aber ja, so, ne? Also das ist keine Stärke. Man kann ja durchaus auch sagen, es gibt Sachen, da möchte ich mich weiterentwickeln, also muss ich auch mal ran und kann nicht nur nach meinen Stärken leben. Aber wenn es jetzt so Hundetraining ist, ich kann also für mich entscheiden, Menschen abholen, boah, schwieriges Thema, dann nehme ich mal einen schönen Beschäftigungsbereich. Natürlich fließt das Menschsein auch dort ein, will ich gar nicht anders sagen. Aber es ist ja was anderes, wenn du jetzt wirklich ein Mensch-Hund-Team vor dir sitzen hast, was Themen hat, was große Themen im Alltag hat, als wenn jemand vor dir sitzt, der wenig Themen hat und sagt, ich möchte einfach nur mal ganz klassisch Zielobjektsuche, Dummy-Training. Das kann man ganz klassisch aufbauen mit Lernen, Lernverhalten, Lerntheorien. Und wenn man es richtig tituliert als Trainer, wenn ich also feststelle, ich bin jetzt gar nicht der Coach, der jetzt hier wirklich am Menschsein arbeiten möchte, wenn ich es richtig tituliere, kann ich doch auch total zufrieden und glücklich damit sein und auch wieder die Mensch-Hund-Welt bereichern. Wenn ich allerdings feststelle, Menschen gehen mir richtig auf den Pinsel und schreib aber auf meiner Homepage oder wie auch immer, jeder Mensch ist willkommen, ja, jedes Mensch-Hund-Team ist willkommen, das kann zu Frust führen. Ich als Trainer denke immer, was habe ich für Hongs? Und die Menschen fühlen sich überhaupt nicht abgeholt. Man hat trotzdem noch sein Klientel, was bei einem bleibt, weil Menschen sind auch hart im Nehmen. Also ich denke da auch so mal so an frühere große Trainer. Und ich war, also ich mag den ja, will ich jetzt gar nicht sagen, aber so die typische so Günther-Bloch-Methode, der ist schon ein kleines Raubein, was Menschen angeht. Und es gab aber immer noch Menschen, die gesagt haben, ja super, ja, die haben sich dann halt anschreien lassen und alles gut. Aber ja, also ich muss entscheiden, was kann ich, was will ich, wie bin ich aufgestellt? Und dann kann ich ja auch in dem Themenfeld Mensch-Hund mein Winkel finden. Ich habe mich so aufgestellt, einfach weil es meine Stärke ist, dass ich viel im Menschencoaching unterwegs bin. Ich finde Menschen faszinierend, ich liebe Menschen, ich liebe genauso Hunde. Das heißt also, es sind zwei Themenfelder, die bei mir ganz gut zusammenpassen. Na, aber wenn jemand sagt, es ist nicht mein Themenfeld, kann er trotzdem in dem Job glücklich werden. Er muss es aber bitteschön, und das finde ich nur fair, nach außen tragen. Ja, weil sonst fühlen sich manche Menschen echt scheiße. Also wie oft ich schon Hundehalterinnen hatte bei mir, die gezittert, die kamen rein und dann haben die gezittert oder sind gleich in Tränen ausgebrochen. Ich sag, was ist? Gott. Ich weiß, ich mache alles falsch. Ich war letztens beim Trainer, der hat mir sofort gesagt, ich habe keine Bindung zum Hund und alles ist verkehrt, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, ganz ruhig. Ja, also so werte ich gar nicht, so denke ich gar nicht. Und die sind mit diesem Gedankenkonstrukt zu mir gekommen, weil sie es schon mal so erlebt haben, dass sie sofort niedergemacht worden sind. Und da muss ich wieder sagen, hey, da bleibt mal alle fair, auch als Trainer. Das darf nicht euer Ziel und das ist nicht euer Job, darf nicht euer Ziel sein und das ist auch nicht euer Job, irgendwie Menschen niederzumachen, ne? Also, ja.
Menschen nicht und Hunde halt auch nicht, ne? Ich erlebe es halt auch total oft, dass Hunde echt ein Thema mit Trainern haben. Gerade wenn ich dann als Mann, ich trage eine Kappe, ich habe einen Bart, dann habe ich vielleicht noch eine Jacke mit einer großen Kapuze. Und dann fließen da halt Dinge ein, wo ich denke, ey, das ist halt auch nicht cool, ne? Also Trainer ist nicht automatisch jemand, vor dem der Hund Angst haben sollte.
Richtig, richtig. Ja, absolut. Also warum nicht erstmal nett probieren, ja? Also ich, da kenne ich, ja, ich bin jetzt auch schon so lange in der Trainerszene unterwegs. Ich habe auch schon viel Scheiße erlebt. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat mich manchmal ziemlich zum Nachdenken angeregt, ne? So coole Socken, die super gut mit Hunden umgehen können, augenscheinlich. Und dann kam da halt eigentlich ein netter Hund an und der wurde gleich mal am Schlawittchen gepackt. Ja, so, komm mal ran, ja, buff, buff, buff. Wo ich nur gedacht habe, nee, das ist jetzt aber auch nicht der beste Einstieg in eine Kommunikation. Klar kann ich gleich die Dominanzebene auspacken. Ja, also ich arbeite ja auch durchaus bei Hunden, bei manchen Hunden über diese Thematik. Ja, wenn ich zum Beispiel den Rottweiler aus dem Tierheim, ich arbeite ja auch ehrenamtlich im Tierheim, und dann ist da halt ein Rottweiler, der schon ein paar Menschen durchaus gebissen hat und aus gutem Grund in einem Tierheim sitzt und der hat ganz viel Meinung, ganz viel innere Stärke, ganz viel Persönlichkeit, ist halt ein klassischer Gebrauchshund, der auch zum Teil stark gemacht worden ist durch fehlerhafte Erziehung. Und dem muss ich gleich, da könnte ich mich gleich so aufstellen, ja, zumindest über Raum nehmen, klare Präsenz etc., dass ich gleich von Anfang an sage, so läuft der Hase hier. Aber das ist nicht gleich der erste Einstieg in ein Gespräch. Also ich lerne auch die Hunde erstmal kennen und schaue mir die Themen an. Und ja, und dann kann es sein, dass mal das oder das raus muss. Aber so immer grundsätzlich so einzusteigen, nee, also weder Hunde gehören niedergemacht, noch Menschen gehören niedergemacht. Erstmal gehören alle verstanden. So. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Was für eine coole Aussage. Erstmal gehören alle verstanden.
Ja. Ja, würde ich so sagen. Doch, ist so. Weil dann kannst du damit anders umgehen. Und manchmal brauchst du ja auch, ja, von uns Trainern, auf uns ist ja auch eine große Last, muss ich ja auch mal ehrlich sagen. Zu uns kommen Menschen mit einer Not, mit Themen und ganz oft kommt ja auch so ein bisschen, es wird ja wieder im Fernsehen, Social Media suggeriert, geht ja alles ganz schnell. Ja, wir haben ein kleines Zauberstäbchen, was wir einmal schwingen und drücken einen Knopf und dann funktioniert der Hund. Mag auch manchmal so schnell gehen. Also es gibt auch Hunde, wo es tatsächlich dann innerhalb kürzester Zeit genauso ausschaut. Aber ganz oft auch nicht. Und da braucht es ja auch manchmal Zeit für dieses Verstehen. Und die Zeit muss ich mir als Trainer nehmen können. Natürlich, je länger ich das mache, je mehr Hunde ich erlebt habe, je mehr Menschen ich bearbeitet habe, bearbeitet hört sich auch gut an, desto schneller funktioniert auch dieses Verstehen. Aber ich muss mir die Zeit nehmen. Und selbst auch nach so langer Zeit der Arbeit muss ich mir auch den offenen Blickwinkel bewahren. Ja, auch wenn ich jetzt schon den 30. Fall in diesem Monat habe, der genauso ähnlich aussieht, ja, trotzdem aus Respekt und Fairness versuche ich immer, diesen offenen Blickwinkel zu bewahren und trotzdem wieder zu hinterfragen und hinterm Vorhang zu schauen. Das ist, glaube ich, das, was man nach langer Berufserfahrung, da muss man mal aufpassen, dass man da nicht reinfällt. Und für alle anderen, die diesen Job relativ neu machen, kann ich immer nur sagen, lasst euch die Zeit, den Hund und den Menschen zu verstehen. Stellt die richtigen Fragen, seid offen und neugierig. Schaut euch ganz offen Mensch und Hund an, ohne dass man sofort Schublade auf, typischer Labi, zack, ja, fehlende Impulskontrolle, Bums, der Mensch hat's versiebt, zack, Schublade auf, Schublade zu. Ja, auch immer wieder Blick offen lassen. Es hat alles Gründe, es gibt immer und jeder Mensch und jeder Hund hat auch ein paar Steine im Rucksack. Einfach da offen bleiben und verstehen, ja.
Was ist der Hund für dich im Jahr 2024?
Ja, leider immer noch ein missverstandenes Lebewesen. Ja, doch. Obwohl wir so, das Wissen ist ja was, wo wir Zugriff drauf haben. Ja, also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo es kein Google gab und warte mal, ich hatte auch
kennst noch, du noch kennst du noch die Bücherhalle? Ich kenne noch die Bücherhalle. Ja.
Wo wir noch in eine Bibliothek gehen mussten, um uns Wissen anzulesen. Ja, also es ist alles so krass verfügbar an Wissen, an Themen und alles. Aber ich habe das Gefühl, dass es häufig dann für mehr Verwirrung sorgt als für mehr Klarheit. Und dadurch der Hund ja immer noch missverstanden ist. Ja, also oder jetzt erst missverstanden. Also wie gesagt, da habe ich wieder den Vergleich mit dem Hofhund. Auch wenn früher nicht alles besser war, aber ich muss schon sagen, dass es für uns auch, ich kenne noch Hofhunde. Ich weiß noch auf dem Schulweg, der Hof war offen, der Hund ist nicht vom Hof gelaufen, vermutlich damals schon mit Teletakt da trainiert, wie auch immer. Aber jeder von uns wusste, keiner geht auf diesen Hof. Das war ganz klar. Und wenn das mal jemand gewagt hat und der Hund schoss nach vorne und hat dem Kind in die Hand gebissen oder den krass verbellt oder wie auch immer, haben wir in der Regel Ärger von unseren Eltern bekommen. So, und das ist halt, ja, es war nicht alles früher toll, perfekt, aber zumindest gab es in so einem natürlichen Hundeverhalten noch so ein bisschen mehr Normalität. Und jetzt ist es so krass, dass der Hund sich überall, also Aggression ist ja auch so ein Mega-Thema. Aggression ist halt erstmal nur Kommunikation. Und das macht ja gar nicht nur beim Hund halt. Wenn ich jetzt mal einem Hund ganz klar sage und ich merke, es ist starker Charakter, der hinterfragt gerade ein bisschen was, nehmen wir wieder meinen Rottweiler aus dem Tierheim, und ich vermittle ihn mit einer Aggression eine klare Grenze oder ich beanspruche meinen Raum um mich herum mit Hilfe von diesem Kommunikationsmittel, was von mir ja nicht aus einer Emotion heraus eingesetzt wird, weil wir Menschen denken häufig Aggression, Wut, das ist das Böse daran, sondern als gut durchdachte Information, ja, dann ist doch Aggression ein total tolles Kommunikationsmittel, was für eine Klarheit sorgt. Warum soll ich es nicht verwenden? Jetzt kommt natürlich wieder hinter dem Vorhang schauen. Wir Menschen haben ein Problem mit Aggression. Aggression, Wut, Gewalt ist was ganz, ganz Böses. Und das wird auch schon, und da haben tatsächlich die Männer ein größeres Thema mit, gerade in der Schule. Also so, ich sag jetzt mal so eine soziale Kommunikation, 13, 14 Jahre alt auf dem Schulhof, ja, probieren sich die Jungs aus, auch hierarchisch gesehen, wo stehe ich, wie kann ich mich in dieser Welt ein bisschen einfinden, und dann kann es auch mal zu einer Pausenhofschlägerei kommen, was ja mittlerweile so krass verpönt ist. Ja. Natürlich müssen Kinder genauso wie Hunde Impulskontrolle, Frustrationstoleranz lernen. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass manche Gespräche durchaus auch auf dieser Ebene stattfinden dürfen. So wie Rüden, die auch mal ein Rüdengespräch führen dürfen. Ja, mit Kopf auflegen, Pfote drauf, Aggression einsetzen. Hey, lass die Rüden mal, die gehen danach ein Bier trinken in der Kneipe. Also es ist nicht immer dann gleich für immer aus. Ja, also schöne, angemessene Aggression als Kompetenz. Und da haben wir Menschen ein ganz großes Defizit bekommen, muss ich wirklich sagen. Das fängt schon bei Kindern in der Schule an. Das geht weiter über unsere Hunde. Wir haben ein großes Thema mit Aggression. Und das ist so schade, weil wir mittlerweile halt das einstufen als böse. Natürlich muss ich mich hinterfragen, wenn ich nur aus Wut ein Verhalten beantworte, ist es nicht kompetent, nicht gesund. Aber wenn ich mal ein deutliches Nein formuliere, körpersprachlich, was auch in den Bereich der Aggression reinfällt. Ja, ich beeinflusse mit diesem Ausdrucksverhalten ein anderes Lebewesen, und ich setze das aber bewusst und klar und deutlich ein, angemessen, dann ist das ein mega Stilmittel, um mich klar aufzustellen, um auch meine Grenzen zu wahren. Ja, und beim Rottweiler jetzt im Tierheim, weil ich jetzt dieses Beispiel genannt habe, das geht natürlich auch mal für manche andere Hunde, geht es erstmal darum, mir Raum zu schaffen, weil dieser Hund ganz schnell ankommt, der geht in meinen Raum rein, der schuppert mit seinem Maulkorb an meinem Bein. Ja, viele gehen dann so einen Schritt zur Seite, weil es ein massiger Rottweiler ist. Und ich gehe dann halt einen Schritt in den rein. Das mache ich jetzt nicht aus Wut oder ey, ich bin hier der Chef oder sowas, Das ist aber die Information, die der Hund gerade braucht. Weil ich weiß aus der Erfahrung heraus, dass sonst nachfolgend der Spaziergang echt übel wird. Ja, so. Und das sind so kleine Formulierungen. Und genau der Rottweiler, das ist nämlich Thema Verstehen. Wir haben echt eine tolle Zeit zusammen gehabt. Und ich war mit dem raus und da war so ein kleiner Flusslauf. Kleine Anekdote dazu. Und ich bin in diesen Fluss mit dem reingesprungen und wir haben echt Spaß gehabt da drin. Ja, also beide gelacht sozusagen, Rotti und ich. Und dann sprang er aus diesem Fluss irgendwann wieder raus. Wir wollten quasi dann raus und er stand dann auf der Böschung und schaute so hinab. Und ich war noch unten und ich war gerade so ein bisschen am Struggeln körpersprachlich, weil es war matschiger Untergrund. Meine Schuhe, Socken lagen da verstreut. Und in dem Moment, ich struggle so ein bisschen, will so nach meinen Socken greifen und schaue dann hoch. Und der Rottweiler stand ja oben, der stand ja drüber. Und ich guck hoch und dachte mir so, oh, der Gesichtsausdruck hat sich gerade krass verändert. Also von hahaha, wir haben Spaß, war der plötzlich auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, die durchaus Richtung Dominanz, Statusthemen interpretierbar war. Und ich dachte mir, jetzt muss ich aufpassen. Ja, so. Und weil ich war in einer völlig unterlegenen Position. Und da war intuitiv mein einziger Gedanke, ich hatte dann schon meinen Socken in der Hand, ich habe den Socken nach oben zur Seite geworfen. Und das war ein ehemaliger Balljunkie. Und er sprang dem Socken hinterher, ich hatte die Leine in der Hand. Er zog mich quasi durch den Sprung aus dieser Böschung hinauf, also oben, ich stand dann oben, habe mich sofort in voller Präsenz hingestellt. Er drehte sich zu mir um und du hast richtig in seinem Gesicht gesehen, oh Scheiße, da ist er wieder. Also es war so, okay. Und ich dachte so, boah, das war jetzt, also ich weiß jetzt nicht, was er genau getan hätte, aber es war eine unschöne Situation. Und das hat mir nochmal ganz deutlich gezeigt, das ist ein toller Hund. Ich mag den und der mag auch mich, wir mögen uns. Aber das ist ein Hund, wo es immer eine gewisse Klärung bedarf, gerade wenn es noch nicht gefestigt ist, wer was wann wo macht. Na, und du, der Hund ist auf dem Hundeplatz trainiert, der kann Fuß, der kann Sitz, der kann alles. Aber dieser Hund, speziell dieser Hund, braucht die Information, wer wirklich führt. Ja, und das war, also das, das auch zum Thema Aggression, Kompetenz, Körpersprache, Raum einnehmen. Und da dürfen wir uns auch nicht verblenden lassen, dass es solche Hunde nicht gibt. Die gibt es. Aber nicht jeder Hund ist so.
Du bist so breit aufgestellt, das gefällt mir total gut. Wo würdest du sagen, heute gibt es so dieses, wie nennen wir es, so dieses extreme Denken. Bist du in der Richtung, bist du in der Richtung? Wo steht denn Vanessa als Trainerin? Für was stehst du?
Ich würde ja immer sagen,
wo verorten wir dich?
Ja, ich würde ja immer sagen, in der Mitte, aber es sagen natürlich ganz viele in der Mitte. Wie sieht die Mitte wieder aus? Also ganz grob gesagt muss ich sagen, jedes Werkzeug liegt in meinem Werkzeugkasten. Sowohl aversive Werkzeuge wie auch positiv verstärkende Werkzeuge. Aber jedes Werkzeug ist definitiv nur so gut wie derjenige, der es anwendet. Und ich überlege mir immer gut, welches Werkzeug ich wem an die Hand gebe. Das heißt, wenn ich einen Mensch sehe, der in seiner Wut schlecht aufgestellt ist, keine emotionale Regulation, den Hund noch nicht verstanden hat, nicht mit Wohlwollen an die Sache geht, den gebe ich, auch wenn der Weg schneller wäre, kein aversives Werkzeug an die Hand. Ja, da würde ich immer erstmal probieren zu sagen, komm, lass uns verstehen, lass uns schauen, lass uns machen. Wenn ich sehe, dass der Mensch gut aufgestellt ist und was weiß ich, es ist nur noch der Hund, schöne Beziehung miteinander, schöne Kommunikation, der Hund fühlt sich wohl bei Menschen, der ist kompetent im Umgang mit Emotionen und so weiter. Und dann haben wir aber nur noch das Jagdthema übrig. Ja, da habe ich auch überhaupt nichts gegen, wenn wir dann aversiv mit Meideverhalten arbeiten. Aber es muss halt passen. So, das ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob das die Mitte ist, aber es ist alles, ja.
Jetzt sagen du und ich und vielleicht auch einige, die hier zuhören, oh, das hört sich wirklich sinnvoll und klug und gut durchdacht an. warum glaubst du, dass wir gerade in dem heutigen Zeitalter, in dem wir uns eigentlich so gut vernetzen können, ein so schneller Austausch stattfinden kann, wir so viel von dem anderen, zumindest das, was er uns zeigen möchte, sehen können, immer noch so wenig miteinander und so viel übereinander reden?
Ja, das ist ja quasi das neue Thema auch in meinem Buch, Lass die anderen reden, in meinem neuen Buch.
Was für eine Überleitung.
Ja, also, hast du doch mit Absicht gemacht. Also. Yay. Also. Ja, genau. Ach ja, es ist, das Thema Menschsein ist halt genauso kompliziert geworden wie das Thema Hundsein, glaube ich. Auch da im Prinzip ein ganz natürliches, normales Wunderwerk. Also, aber wenn man es auseinander nimmt, ja, ist das halt auch wieder, der Mensch hat ein bisschen verlernt, auf seine Bedürfnisse zu hören. Der hat verlernt, sich so anzunehmen, wie man ist. Auch eine Fehlerkultur ist ein ganz großes Thema gerade. Also, wir haben eine verdammt, also die größte Schwäche der Menschheit ist der Umgang mit Schwächen. Es ist krass, wie wir uns zerfleischen aufgrund von Schwächen oder Fehlern. Und dabei sind Fehler sowas Wertvolles. Und Schwächen sind letztendlich nur übertriebene Stärken. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja so ein paar Schwächen.
Warte. Ja? Schwächen sind übertriebene Stärken?
Ja.
Erklär mal.
Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja so ein paar Schwächen, ne, dass ich dann planlos bin, chaotisch bin und so weiter. Das sind aber quasi nur eine übertriebene Stärke von meinem extrem großen Improvisationstalent. Das heißt, ich kann, wenn das Chaos um mich tobt, finde ich die besten Lösungen. Und Chaos treibt mich total gut an im Lösungsfinden. Das heißt, jede Medaille hat ja zwei Seiten. Und die Seite, meine Stärke Improvisationstalent, hat auch ein paar Schwächen. Nämlich, dass ich halt oft chaotisch bin. Und chaotisch hört sich immer nett an. Aber ich muss natürlich bei meinen Schwächen immer aufpassen, dass sie nicht zu groß werden. Weil ich beeinflusse ja auch damit vielleicht mal Menschen. Ja, also wenn ich mir gerade vorstelle, es gibt ja auch Menschen, die sehr, sehr gut durchplant sind, organisatorisch Bombe aufgestellt, penibel und so weiter. Und dann komme ich da als Chaos Queen an, die drehen durch in der Zusammenarbeit mit mir. Ne? Also da kann auch meine Bürohilfe ein Lied von singen. Aber sie ist in ihrem Job mega aufgestellt. Deswegen habe ich sie, weil das ist meine Schwäche, dieses gut organisieren. Das macht sie, aber sie muss ja mit mir zusammenarbeiten. So die Arme. Und da muss ich immer aufpassen, dass meine Schwächen natürlich nicht zu groß werden. Dass sie jetzt nicht jeden Tag völlig frustriert da im Büro sitzt und sagt, oh mein Gott, was hab ich mir nur für eine Chefin angelacht. Das heißt, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, ich muss jeden Tag hadern mit meinen Schwächen. Ich muss an mir zweifeln. Oh Gott, was bin ich für ein Mensch? Ja, diese Chaos, das ist ja fürchterlich. Ich muss auch diese Schwäche annehmen. Sie ist ein Teil von mir. Ich kann aufpassen, dass sie nicht zu groß wird. Aber trotzdem besinne ich mich auf meine Stärke. Und die dazu gehört, das ist halt einfach ein Improvisationstalent. Also während, wenn das Chaos tobt, alle anderen strugglen oder viele strugglen, da werde ich erstmal richtig wach. Und dann kann ich immer noch eine Leistung abliefern. Wo das dann herkommt, keine Ahnung. Vielleicht genetisch bedingt, Glück gehabt, wie auch immer. Aber ja, deswegen sind Schwächen in der Regel übertriebene Stärken.
Können wir das 1:1 auf Hunde übertragen?
Ich überlege gerade mal. Ja, doch, das geht. Ja. Na, also ein Hund, klassisch, wie ich ihn gestern hatte, wie ich ihn aber auch selber besitze, so einen schönen Schäferhund, sehr reaktiv, sehr reizoffen, sensibel dazu noch. Diese Themen haben halt auch eine Kehrseite. Und die Schwäche ist bei Reizoffenheit, dass diese Hunde nicht wirklich innerlich gelassen sind. Und wenn du dann noch züchterisch gesagt hast, ich brauche noch mehr Feuer und da züchte ich jetzt mal so ein Mali, dann hast du Reizoffenheit in hoch 2, ja, was dann aber wiederum bedeutet, dass der natürlich noch krasser aufgestellt ist mit seinen Schwächen, nämlich dass die nicht das beste Nervenkostüm haben im Umgang mit neuen Situationen und vielen Reizen, ja. Also ja, kann man auch beim Hund sagen. Wobei wir da züchterisch natürlich ganz schön drin rumgefuhrwerkt haben und uns da selber ein Ei mit ins Nest gelegt haben. Oh Gott, gibt's das Sprichwort? Ich will ganz
durch
ohne Schwäche. Ich will super schlechte Sprichwörter. Hat man sich selbst ein Ei ins Nest gelegt? Ich weiß es nicht. Okay. Keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall hast du dir jetzt selber eine Grube gegraben. Ja.
Und der andere mit Stein wirft. Nein, warte mal, war irgendwas mit Glashaus. Irgendwas war
da. Da sitzt du gerade drin.
Ja, genau.
Cool, okay. Vielleicht zum Abschluss, ganz kurz. Wie kommt man auf den Titel Lass die anderen reden? Den kann ich ja auf so viele verschiedene Arten verstehen. Ich mache ja einen Podcast und ich gehe schon mit dem Anspruch in jede Folge, lass die anderen reden. Aber die anderen, damit meine ich mein Gegenüber hier in der Aufnahme, also heute dich. Mein Anspruch an mich selbst ist, lass dich reden. Also total wertschätzend. Ich kann es ja aber auch umdrehen und sagen, ey, was wir beide hier heute sagen, vollkommen lass Banane, weil lass die anderen einfach reden.
Ja.
Wie kommt man auf den Titel?
Eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also schon, ich habe schon den Ärzte-Song gehört. Ich bin ein großer Fan von den Ärzten.
Welcome.
Und fand den Song immer cool. Aber da ist es natürlich eher aus so einer ablehnenden Haltung heraus, ne? Also zu sagen, hier, lass euch mal quatschen, ist mir auch egal, was ihr sagt. Ich finde aber, das ist nicht immer passend, weil so wie du sagst, ich kann ja auch, lass die anderen reden, durchaus sagen, ihr habt den Raum, euch zu entfalten, aber ich bleibe in meinem Raum. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Du kannst ja jetzt auch sagen, hey, ich bin ganz offen, lass den anderen, lass meinen Gesprächspartner reden und merke aber, der zieht mich gerade mit, ja, auf einer sympathischen, coolen Ebene. Und dann gehst du mit in den Raum rein und dann schafft dir eine kleine Verbindung für den Moment. Oder du kannst aber auch sagen, aus der professionellen Sicht heraus, ich gehe nicht mit dem mit, aber trotzdem lasse ich in dem Raum, dass er was sagen darf, weil du machst einen Podcast. Ja, du kannst ja nicht, also kannst du schon, du kannst natürlich nur die einreden, die du wirklich einladen, die du wirklich magst. Aber ist ja auch cool, wenn man sagt, ich habe mal einen anderen Blickwinkel noch drin. Und da kann natürlich, lass die anderen reden, auch durchaus bedeuten, ich bleib in meinem Raum, du bleibst in deinem Raum, aber das ist okay. Ich muss ja gar nicht in deinen Raum mit reingehen und du auch nicht in meinen. Und deswegen ist der Titel tatsächlich auch so ein bisschen das Thema von gar nicht, ne, manche haben ja auch gesagt, lass die anderen reden, ja, so ein Fingerzeig auf die anderen, die sind schuld. Das ist nie eine Frage der Schuld. Es ist viel eher die Frage, wie bin ich in meinem Raum aufgestellt? Ja, kann ich meine Grenzen auch wahren? Weil es gibt da draußen toxische Menschen. Es gibt da draußen Menschen, die schwierig sind. Es gibt Hunde, die schwierig sind. Wie weit lasse ich die mit rein? Wie weit lasse ich die was mit mir machen? Ja, so. Und das sind die Entscheidungen, die ich dann treffen kann. Auch mit diesem Satz, lass die anderen reden.
Stehen weitere Bücher in der Pipeline?
Bestimmt. Ich habe aber dank meines Chaos noch keine Idee, weil ich bin auch mit meinem Improvisationstalent bin ich auch so im Schreiben. Das heißt, ich habe eventuell mal irgendwann eine kleine Idee, entweder formt die sich aus und dann sitze ich aber trotzdem vor einem komplett leeren Blatt, bin komplett unstrukturiert, schreibe erstmal los und im Schreiben formt sich erst das Buch oder der Text. Also da bin ich, ja, bereitet mir manchmal auch selber Stress, muss ich sagen. Ja, weil ich erlebe natürlich auch Autoren, die da wesentlich strukturierter rangehen. Aber so wie ich halt bin, schreibe ich ein bisschen aus dem Chaos heraus, was sich dann aber zum Schluss gar nicht mehr so anfühlt. Es formt sich dann irgendwie. Also es bestimmt gibt es noch weitere Bücher, aber ganz ehrlich, Themen. Ja, also vielleicht hat ja jemand gerade noch eine Idee. Wenn du noch eine Idee hast oder jemand Podcast, die sagen so, ey, geil, das wäre auch nochmal ein Thema und ich finde das auch geil, dann ja, könnte ich mir vorstellen,
dass ich wollte nämlich gerade sagen, wenn ich du wäre, würde ich ja vielleicht mal ein Buch darüber schreiben, ob ich die Mitte des Hundetrainings bin.
Ob ich die Mitte des Hundes, also ob der Mensch
Nee. Ob deine Methode oder wie auch immer wir sie titulieren wollen, weil du einfach so einen für mich einmaligen Gesamtüberblick hast.
Ach, ja,
dass ich glaube, dass du sehr, sehr, sehr gut da drinne wärst, mal herauszukristallisieren, was eine Mitte sein könnte.
Ah, ja, das ist ein cooles Thema.
Aha. Grüße gehen raus an den Kosmos Verlag.
Gleich mal den Titel übernommen. Interessant. Nee, cool. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Finde deine Mitte. Was ist die? Ja, schön, schönes Thema. Ja, cool.
Cool. Schenke ich dir den Impuls? mach was draus oder nicht. Wenn wir uns darauf verständigen können, dass wenn es dieses Buch irgendwann gibt, dass du nochmal wiederkommst, ist für mich alles fein.
Ich erwähne dich dann auch im Buch. Das mache ich und dann komme ich auch nochmal wieder.
Wenn du wirklich in 5 Jahren wiederkommen solltest, was erzählst du mir, wie die letzten 5 Jahre waren?
Das ist ja jetzt voll die Coaching-Frage. Die hast du dir aufgeschrieben irgendwo, ne?
In meinem Kopf.
Ja, in deinem Kopf aufgeschrieben. Wunderbar. Wie die letzten, ja, kommt ja drauf an, auf welcher Ebene, in welcher Ebene wir kommunizieren, ne? Also, wenn das jetzt so eine Podcast-Ebene ist, würde ich mich wahrscheinlich eher auf das Berufliche konzentrieren und dann sagen, ja, Bombe, läuft gut, ich habe genug Freizeit, um mich selbst zu entspannen und zu regulieren und immer wieder so interessante Fälle, die mich jederzeit auch ein Stück weit weiterbringen, in meinem über den Tellerrand schauen. Und es ist ja letztendlich, mein Job beinhaltet ja die wunderbare Möglichkeit, sich total weiterzuentwickeln, weil du so viele Menschen kennenlernst, diese bunte, bunte Welt, die dich wirklich demütig werden lässt. Das ist, aus tiefstem Herzen kann ich das sagen, extrem demütig macht, weil du dir darüber bewusst bist, wie komplex die ganzen Themen sind. Und in 5 Jahren möchte ich einfach genauso wie jetzt auch schon eine gute Balance haben zwischen Weiterentwicklung und vielen, vielen wunderbaren Pausen, die ich am Meer oder ich bin super gern auch im Harz, im Grünen, mit vielen Pausen zwischendurch ein bisschen Motorrad fahren, wenn ich irgendwann mal einen Führerschein schaffe. Und ja, so wäre es in 5 Jahren auf dieser Ebene.
Wir könnten jetzt stundenlang weitermachen, denn meine nächste Frage wäre sofort, das ist ja mega spannend, dass du nach dieser Stunde in dem Bezug auf Podcast selber gerade erwähnst, dass du das beruflich halten würdest und ich sagen würde im Rückblick auf die letzten 60 Minuten, dass wir so viel Privates von dir erfahren haben. Aber ich bekomme immer Ärger, wenn ich das Ganze hier ausreize. Deswegen müssen wir leider an der Stelle einen Cut machen. Aber da du ja eh in 5 Jahren wiederkommst, ist das gar kein Problem. Auch du darfst natürlich eine Palette Futter an eine Tierschutzorganisation deiner Wahl spenden als kleines Dankeschön für deine Zeit heute. Wohin geht die?
Perdita, Start ins neue Leben. Liebe Grüße gehen raus an Perdita.
Auch von mir liebe Grüße, war auch schon hier, wundervolle Folge. Meine letzte Frage habe ich ein bisschen geklaut aus einem Podcast, den ich in letzter Zeit sehr, sehr oft gehört habe. Und ich finde die Frage so schön, dass ich sie jetzt hier auch etablieren möchte. Wir beide stellen uns vor, dass du jetzt gleich ein Plakat gestalten darfst, was morgen früh in ganz Deutschland hängt. Und jeder, der morgen früh die erste Runde mit seinem Hund geht, wird dieses Plakat sehen. Was schreibst du drauf?
Krass. Oh, da gibt's bestimmt Menschen, die jetzt urtolle Sachen sagen würden. weißt du, dadurch, dass ich ja auch aus dem Marketing komme, habe ich jetzt 1000 Marketing-Ideen. Aber nein, ich will ja gar nicht, dass ach ja, also ich ganz oft habe ich einen Satz im Kopf. Einfach atmen oder einfach atme mal kurz durch. Halt mal kurz inne. Weißt du, wir verlangen so oft Impulskontrolle von unseren Hunden und trainieren die Frustrationstoleranz. Und es gibt noch einen Online-Kurs dazu und noch das und hier und wieder und Frustrationstoleranz, Impulskontrolle. Und wir Menschen schaffen es nicht. einfach atmen. Bleib mal stehen vor diesem Plakat an dieser Stelle. Lass mal deine Schultern fallen und nimm echt mal einen tiefen Atemzug. Komm mal ganz kurz hier an. So, und das würde ich vielen Menschen immer mal wieder im Alltag wünschen. Dieses Nicht-Rennen, nicht dieses Hamsterrad und nächster Termin und hier und das und jetzt zum Hundetraining und jetzt müssen wir dies noch machen. Bleib mal kurz stehen, atme mal. So, und fühl auch mal kurz rein, wie es dir eigentlich wirklich geht. Wie es dir wirklich geht, unabhängig davon, was gerade von außen ist. Ja, so kurze Momente, kleine Inseln. Und man könnte die Plakate als kleine Insel nutzen. Da ist eine Insel abgebildet und stehst du davor und stellst dir einfach nur mal kurz vor, ankommen, Schultern fallen lassen, tief durchatmen und ja, genau. Ja, das wär's.
Gefällt mir sehr. Gefällt mir total. und da wir dieses Plakat heute leider nicht gestalten können, und wir können es gestalten, wir können es aber nicht in ganz Deutschland aufhängen, kommt von mir die Ergänzung, wenn ihr morgen früh mit eurem Hund rausgeht und euch gefällt das, nehmt ihr einfach das erste Plakat, was ihr seht, und stellt euch vor, dass es das Plakat von Vanessa ist.
Coole Idee. Ja.
Sehr meine cool. Liebe, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Das Danke, hat richtig, ja. richtig Spaß gebracht.
Du hast aber auch mega Fragen gestellt.
Die Antworten waren auch nicht schlecht.
Dankeschön.
Ich sag mal, bis in 5 Jahren. Ja, ganz viel Freude beim Buchschreiben und ganz viel Freude am Meer. Das kann ich natürlich persönlich komplett nachempfinden, weil es mir ja ganz genauso geht. Die letzten Worte gehören heute dir. Ich danke dir wirklich total für deine Zeit, für das, was du uns hier heute geschenkt hast, dass du hier warst. Für mich bei keinem Gast, bei keiner Gästin selbstverständlich, auch bei dir nicht. Ich weiß das sehr zu schätzen. Die letzten Worte gehen an dich. Vielen Dank an alle, die heute wieder zugehört haben. Bis nächste Woche.
Ja, danke, danke auch. Und jeder, der jetzt eingeschaltet hat und den Podcast sich anhört, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und schreibt gerne mal. Also bei euch, wo veröffentlicht ihr das? Auf Insta oder wo? Ja, schreibt yes. gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Oder auch vielleicht, welche Themen ich noch mitnehmen darf in mein Neugierdegebiet. Und vielleicht entstehen da ja nochmal ganz tolle neue Projekte draus. Ja, vielen Dank für den Raum, den ich hier erhalten habe und den ich so füllen durfte. Ja, danke schön.
Tschüss.
Tschüss.